liebe Football-Freunde und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Vollmer Kuhn Show, ein NFL-Podcast, präsentiert von Bild Podcasts mit mir, Markus Kuhn, und auf der anderen Seite der Mason Dixie Line.
Oh, wow.
Aber relativ nah, also schon.
Ja, also ich bin ganz oben, du ganz unten. So, Sebastian Vollmer, mein lieber Super Bowl Champion, Bartkünstler und Kindermacher.
Ja, der meldet sich gerade schon eins. okay, stimmt.
Menschenmacher.
Menschenmacher. Ich habe gehört, die Deutschen sterben aus. Ja, du mein Teil.
Ja, bis 2050 soll angeblich auch in Amerika die Weißen in der Minderheit sein. Deswegen dir mit deiner weiß-weißen Ehe hilfst du hier den Republikanern. Aber wir haben ja gewonnen. Sorry, ich bin noch ein bisschen freudig erregt. Samstag war ein guter Tag, gerade in New York.
Ich hab dich feiern sehen auf den Straßen von New York.
Ohne Spaß überall die Korken geknallt. Ich war, hab dich ein bisschen betrogen mit einem. Mit einem deutschen Sportanwalt, der mit ein paar anderen deutschen Sportanwälten Podcast hat, und wollte gerade anfangen aufzunehmen. Auf einmal höre ich hier wirklich Halligalli, Leute schreien rum, als wäre irgendwas passiert, und es ist dann auch, die Medien haben Biden zum Wahlsieger erklärt. Natürlich kämpft Trump noch wie ein Maikäfer, der auf dem Rücken liegt ein bisschen und strampelt fleißig, aber ich glaube, das ist auch, der Zug ist abgefahren. Und dann haben wir auch noch am Sonntag meine Giants gewonnen. Also für mich war das, wie schon gesagt, ein super Wochenende. Wie hast du die letzten Tage oder die letzte Woche verbracht, mein Lieber?
Auch bei mir ist gerade noch so zwischen 25 und 30 Grad. Schöne Sonne. Ich war gestern am Strand. Heute, ich war draußen essen. Also nö, also ich sag mal, in Florida gibt's kein Corona. Von daher ist
Gibt's schon, aber die Leute machen es nicht.
Also ist ab. Was in deinem, also ich sag ja, wenn du es glaubst, ist es ja deine Wahrheit. Lügst ja nicht. Und so ist es ein bisschen hier in Florida. Weißt du, dieses, ach, gibt's nicht, ist eigentlich völlig egal. Ne? Das ist ein Fehler in der Logik, ne?
Ja, ein bisschen. Aber du, naja, deswegen, naja, sind wir mal nicht so. Hast du fleißig Football geschaut am Wochenende? Oder hast du keinen Empfang gehabt da zwischen 25 Grad und Ozean?
Ich habe so ein bisschen informiert, gestern die Patriots geguckt, oder die Jets, je nachdem, wie man das, haben mir die Jets angeguckt, im Kampf vor, Trevor
Lawrence. Da habe ich relativ gegen Ende des Podcasts, bevor wir auf Woche 10 schauen, habe ich ein paar Sachen, wo ich dich noch ausquetschen muss, weil keiner kennt ja alles so wie gut wie du.
Gut, danke. Ich gehe mal kurz googeln. Warte mal.
Schau dir mal nach. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Hier natürlich mit meinen Giants. 23-20 gewonnen gegen Washington. Daniel Jones, der Starting Quarterback der New York Giants, ist gegen Washington in seiner jungen NFL-Karriere ungeschlagen. 4 Siege, 0 Niederlagen. Jetzt reden wir über die Schattenseiten seiner Karriere. Leider Gottes gegen den Rest der NFL nur einmal gewonnen und 16 Mal verloren. Also da muss man noch an die Washington Redskins, da wissen wir, wie es funktioniert.
Ja.
Am Rest müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber wie schon gesagt, ich glaube ja, mit Joe Judge und dem Rest des Coaching Squads scheint es auch gut zu klappen.
Ach, aber auch
ich glaube, es könnte was werden.
Noch eine Division, ich sag mal, man muss sich ja nicht überanstrengen. Es ist noch alles offen. Erweiterte Playoffs, also ich meine, die könnten ja sogar noch Divisionssieger werden.
Ja, und genau das ist unser einziger Weg, es überhaupt noch in die Playoffs zu schaffen. Denn jetzt am Wochenende, am Sonntag, spielen wir schon wieder zu Hause gegen die Philadelphia Eagles, die dastehen mit 3-4-1. Wie schon gesagt, die Giants sind 2-7. Washington Football Team ist auch 2-7. Ich glaube, die Cowboys sind 2-6. Die hatten ja eine Bye Week. Und ja, wenn alles hoffentlich nach Plan läuft. Oh, hier brennt schon wieder was. Also ihr merkt, der eine wohnt am Strand, der andere wohnt mitten in der Stadt. Aber so ist es natürlich bei uns. Ist ja auch schön. Was wollte ich sagen? Auf jeden Fall Giants gewonnen. Und ja, wir sind mitten im Rennen um die Spitze der NFC East. Wir spielen nächste Woche schon, wie schon gesagt, zu Hause und können dann gleich auf den zweiten Platz vorreiten mit einem Sieg gegen die Eagles. Aber an erster Stelle klappt es noch nicht. Da sind sie trotzdem noch, weil sie weniger Niederlagen haben, noch etwas vor uns. Aber zumindest ist der ganze Spaß schon mal riesenoffen. Ein anderes Team, das sehr knapp gewonnen hat, auch gegen, wie schon gesagt, gegen die Cowboys bei uns in der Division, haben uns aber trotzdem geholfen. Die Steelers sind da 8-0 in einer Saisonbilanz und zum ersten Mal der Vereingeschichte, dass sie die Saison wirklich so starten mit 8-0, gewinnen ganz knapp nochmal wirklich mit etwas Vollgas im vierten Quarter 24-19 gegen die extrem verletzten und ja inzwischen auch getradeten und kleingemachten Cowboys. Was sagst du über die 8-0-Serie der Steelers, über den alten Herren-Quarterback Ben Roethlisberger und auch die Hammer-Defense von denen? Hättest du am Anfang der Saison denen so einen Bombenstart oder den besten Start der Saison bis jetzt in Woche 9 zugetraut?
Eigentlich nicht. Das ist einfach, weil jeder Sieg, es ist halt echt schwer, es ist jetzt ein bisschen klischee-mäßig, Jan, aber es ist halt echt schwer, in der NFL zu gewinnen, sei es gegen die Jets oder wen auch immer. Da halt Hälfte Saison ist jetzt rum, da noch ungeschlagen da durchzukommen, mit einem Quarterback, der, ich sag jetzt mal, nicht der Jüngste ist und sich letztes Jahr halt echt verletzt hat für eine Saison aus. Und er spielt, ich meine, er hatte über 300 Yards, 3 Touchdowns geworfen etc. Also Ben Roethlisberger in dem Fall. Von daher nicht so gedacht, absoluten Respekt. Und ich meine, ich glaube, du hast mir letzte Woche schon diese Frage gestellt. Es fühlt sich ja trotzdem für mich noch nicht so an, als wären die Steelers.
Hast du letzte Woche schon mal Pittsburgh gefragt?
Ich meine schon.
Ja, jetzt haben sie einen Sieg mehr. Hättest du damit gerechnet?
Ja, aber die Kansas City Chiefs haben auch einen Sieg mehr. Ich meine, die sind 8-1.
Aber die haben auch einen
Niederlage. Die haben eine Niederlage, von daher.
Du siehst immer noch Kansas City leicht vorne. Ja. Ist ja in Ordnung, brauchst du dir nicht schämen.
Doch, als Statistik bin ich ja eher ein Nummertyp, aber irgendwie vom Gefühl mäßig her finde ich die Chiefs halt immer noch am besten und ja, aber die spielen absolut überragend und ich meine, ich glaube, außer da geht jetzt was richtig schief, kann man davon ausgehen, dass beide tief in die Playoffs kommen und vielleicht eins der beiden Teams im AFC Championship steht und ja, vielleicht auch gegeneinander, wer weiß.
Ja, wie schon gesagt, wir zumindest diese Woche war wichtig, zumindest für die Teams in Blau in der NFC East. Aber eine andere Überraschung, muss man ja schon fast sagen. Die Saints sind zwar ein Hammer-Team, spielen die ganze Saison schon gut. Die Bucks auch ein super Team, aber Tom Brady, jetzt am Sonntag oder was? Montag?
Nee. Es war Sonntag.
Sonntag, genau. Sunday Night Game, ne? Genau. 38-3. Da haben sie noch ein Field Goal gekickt, damit sie ja nicht irgendwie ein Shutout kassieren. Brady wirft aber 3 Interceptions zum ersten Mal seit 2011, also auch schon 100 Jahre her, bevor ich sogar in der NFL gespielt habe und spiel schon gar nicht mehr. Und dann hat er da zum letzten Mal 3 Interceptions geschmissen. Saints 38-3 und was ich komplett schockierend fand, das war das allererste Mal in Tom Bradys Karriere, dass er zweimal in einer Saison gegen ein Team in seiner eigenen Division gespielt hat. Also wir sagen ja, wie schwierig es ist wirklich, also wie wir zum Beispiel gerade die Washington, die Nummer von denen haben, die letzten 2 Jahre haben sie gegen uns auf keinen grünen Zweig gekommen. Gegen die Philadelphia Eagles sehen wir schon seit mehreren Jahren nicht so gut aus. Aber dass ein Quarterback, der schon gefühlt seit 100 Jahren in der NFL spielt, noch nie zweimal in einem Jahr bis dieses Jahr gegen seinen Division Rival verloren hat, finde ich eigentlich komplett schockierend, was das für eine Leistung ist. Also Sebastian, du weißt, du sagst jedes Mal, man kennt den Gegner besser, zweimal zu gewinnen ist wirklich schwierig. Hab mir auch bei den Saints gesehen, klar, war eine Riesenleistung von ihnen, aber trotz allem nicht einmal die Niederlage zu kassieren, finde ich also eine unglaubliche Leistung.
Hast recht gehabt. Ich meine, wir hatten diese Diskussion so ein bisschen am Anfang der Saison, als die Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints gespielt hatten und da wussten wir halt quasi noch nicht, wo die Buccaneers quasi lagen. Es, glaube ich, war sehr offensichtlich, wie gut Drew Brees in seiner Offense ist. Und jetzt haben sie es halt auch schon wieder gezeigt. Ich meine, auf der einen Seite, du kannst halt nicht ständig hin und, ja, wohl kann man schon, aber halt dieses Hin und Her gehen von wegen, okay, vielleicht sind sie nicht so gut, jetzt sind sie doch so gut, oh, Tom Brady ist wieder da, Bill Belichick kann gar nichts, war alles mit Brady und jetzt hat er Antonio Brown und Mike Evans und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Man muss einfach sagen, ich meine, 3 Punkte zu erschießen, noch nicht mal zu, ja, mit der Offense quasi was zu machen, Tom Brady halt für 200 Yards oder unter 209 was glaube ich zu halten, 3 Interceptions, Markus, du hast es gesagt. Auf der anderen Seite halt ein Drew Brees mit 4 Touchdowns, auch nur für 222 Yards glaube ich geworfen.
Aber Kamara wieder mit riesen Run Game und alles, Yards after Catch, was die Jungs da treiben, ne?
Genau, und ich glaube, dass du einen normalerweise zumindest an Drew Brees halt nicht für ganz, ganz wenig Punkte halten wirst. Ich glaube, das ist verständlich. Aber ich meine, wenn du 38 Punkte zulässt, da kommst du halt nicht mit. Aber man muss ganz klar sagen, dass auf sich auf beiden Seiten, die halt, also das Team, die Buccaneers sich nicht bekleckert haben, 3 Punkte nur zu erzielen, aber halt auch 38 Punkte zuzulassen auf der anderen Seite, ist natürlich auch, nichts ist quasi irgendwie gut gegangen. Dann 3, also dann mit Brady an sich 3 Interceptions zu werfen.
Aber wäre wahrscheinlich aber der eigentlich erste, schockierend für jemanden, der so eine Bilanz hat, dann noch nicht mal, wie schon gesagt, eine knappe Niederlage ist eine Sache. Ja. Aber jemand, der noch nie zweimal verloren hat gegen jemanden in der gleichen Division, dann jetzt so bei dem zweiten Spiel, wenn du Woche 1 schon gegen den, die verloren hast, jetzt auch noch zu Hause spielst und dann so auf die Mütze zu bekommen. Ich meine, Sebastian, wir waren beide schon mal in solchen Situationen. Mhm. Glaubst du aber, sowas ist dann eher, dass man vielleicht sagt, wir haben das zu sehr in der Kiste schon und vielleicht hat man die Saints nicht unterschätzt? Oder glaubst du einfach, dass die Saints so unbedingt auch wussten, dass es Tom Brady noch nie passiert ist? Natürlich gibt's auch diese Rivalität zwischen 2 alten Hasen im Showgeschäft. Beide Quarterbacks kämpfen auch so ein bisschen um die Nummer 1 Spot als All-Time-Great-Quarterback. Klar hat diese Statistik Brady gewonnen, sei es Siege und Super Bowl Championships, aber oft wird ja auch gesagt, ist eigentlich ein Sieg eine Quarterback-Statistik oder ist die einfach nur eine reine Team-Statistik? Ja. Und Drew Brees ist, was Passing Yards und auch gerade Passing Touchdowns betrifft, wirklich eigentlich wechseln die zwei sich schon die letzten paar Jahre ab, wer da immer den Mind-Spot hat. Und vielleicht haben da die Saints einfach, Drew Brees etwas mehr im ganzen Team geholfen als die Bucks Brady.
Ja, ich sag mal, also wenn ich jetzt auf der Seite der, auf einer Seite der, also des anderen Teams wäre, in dem Fall jetzt, sagen wir mal, Drew Brees, der gegen Brady antritt. Ich glaube jetzt, vielleicht geht es dem Quarterbacker durch den Kopf, was du gerade erzählst. Ich glaube halt nicht, dass es dem im Lockerroom selbst, jetzt sag ich mal, mich jetzt offensive Lineman, also ob mein Quarterback da Nummer 1 in Pass Yards oder warum ist, also A, wird es nicht erwähnt und B, in dem Fall wäre es mir auch egal, ich werde nur gewinnen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass A, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass die Saints halt echt so gut sind und auf der anderen Seite, dass die Buccaneers halt jetzt nicht so gut sind, wie sie sich für 3-4 Spiele verkauft haben. Jetzt haben wir, also eine Interception, die geworfen wurde, war durch eine Misskommunikation zwischen Brady und Antonio Brown. Ich meine, er kommt halt auch aus einem Halbruhestand, sagen wir, gezwungenem Halbruhestand wieder rein.
War aber noch nicht, glaubst du, es war noch nicht der Fluch des Antonio Browns.
Das wäre aber da, aber ganz schön schnell, du. keine Ahnung, das sind, du auf einmal sagst halt, okay, klar ist der ein Megatalent, ein absolut guter Receiver, der hat über Jahre hinweg, oder zweimal in seiner Zeit zumindest die NFL hat angeführt, glaube ich, in Yards. Aber den halt auch in eine komplett neue Offense schnell mal reinzuplucken quasi, der ist halt irgendwie drin, 4 Tage in Corona-Quarantäne und dann ist er sofort drin. Klar ist der in Shape, klar kannst du Routen laufen, irgendwie zu Hause aus dem Fußballfeld etc. Aber halt dann, Markus, kennst halt selbst, jemanden quasi reinzuschmeißen, nur was du in der Theorie halt kannst oder vorher schon mal gemacht hat, ist halt doch wieder was anderes. Live-Speed, da die Leistung zu bringen oder einfach Kommunikation. Das ist nicht mal, gehst du jetzt zurück in dein eigenes System, sondern den einzigen Menschen, den du da kennst, ist Gronk auch, aber im Prinzip Brady. Und aber das neue Wortwahl, das neue Offense etc., da halt sich wieder reinzufinden. Und ich meine, keine Ahnung, also keine Ahnung, irgendwie Mike Evans wird halt absolut gehypt, hat ein gutes Spiel gehabt, aber hat dann auch nur knapp über 60 Yards, glaube ich, gehabt, also der Receiver für die Tampa Buccaneers. Du musst halt irgendwann, ich glaube, Brady kann halt in dem Alter nicht mehr alleine die Offense führen. Die Pässe sind vielleicht nicht mehr ganz so genau, sind mehr ganz so stark. Nicht, dass er schnell zu Fuß war vorher schon, aber ich meine, das wird halt alles nicht mehr besser. Du musst halt die anderen Superstars, wie Mike Evans halt ist, wie in Gronkowski halt ist, und man erfindet so langsam ein bisschen in Form, aber die müssen halt auch abliefern. Und ich glaube, wenn die Buccaneers gewinnen wollen, müssen, muss die Defense halt auch Superstars wie Drew Brees in Anführungsstrichen so ein bisschen lahmlegen, dass sie halt auch nur um die 20 Punkte zulassen, dann hast du halt irgendwie eine Chance als Offense. Aber ach, wenn er halt einen Drew Brees frei laufen lässt im Prinzip und 4 Touchdowns erwerfen lässt, ja, good luck. Also ich so ein bisschen schuld. Ich glaube, man kann es halt nicht nur an Brady festmachen, sondern so ein bisschen.
Nee, also ganz klar, aber mir ging es ja darum, waren vielleicht die Saints. Nach sowas immer nur alles an einem Mann festzumachen und dann gerade noch an Brady ist eh der falsche Ansatz. Aber ich glaube einfach, dass irgendwie gerade bei den Saints, ich glaube, dass da eine andere Team-Chemistry vielleicht herrscht, als jetzt bei den Bucks. Und das glaube ich vielleicht, man hat sie ja auch in der Postgame-Pressekonferenz gesehen, als Jameis Winston hat wieder sein W angefangen zu essen. Cam Jordan hat irgendwie gesagt, er ist die Nummer 1. Es kam mir schon so ein bisschen so vor, als ging es quasi dem Saints-Team ein bisschen mehr um, hey, wir wollen quasi auch der Saints-Defense vielleicht, wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir den Nummer 1-Quarterback haben. Und wie sich, Sebastian, du sagst immer wieder, dass sich Teams oder auch persönliche Spieler und Athleten immer wieder Wege suchen, um sich selbst zu motivieren, weil müssen wir ja. Ne? Also sonst verprügelt sich ja keiner jeden Tag freiwillig. Irgendwelche Hilfsmittel braucht man ja. Und ich glaube, da haben die das auf jeden Fall so ein bisschen genommen und kamen super heiß nach Tampa Bay. Und es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt und super Spiel gemacht. Und jetzt zum ersten Mal in Toms Karriere in 2 Division-Niederlagen eingeheimst. Aber ich glaube auch, wer mal wieder Brady kennt, ist vielleicht genau das wieder was gewesen, was im Endeffekt es dann ausmacht, dass er nochmal eine Schippe drauflegt und nochmal weiter aufdreht, der Ehrgeiz nochmal nach oben schießt. Und dass wahrscheinlich jetzt die Bucks meiner Meinung nach wahrscheinlich noch mal besser spielen werden und besser trainieren werden, als es vielleicht ohnehin schon so war.
Ich glaube, da ist viel Wahrheit dran, was du gerade gesagt hast.
Das freut mich, wenn du sowas sagst. Ich versuche nämlich auch unsere Zuhörer eigentlich nicht anzulügen.
Versuch's nicht, aber passiert das schon. Ich kenn's halt aus eigener Erfahrung. Du, wie gesagt, ich glaube, wir wurden totgesagt in vielen verschiedenen Saisons mit dem Tom Brady. Trent Dilfer, ESPN-Analyst, ging halt auch durch die ganze Presse. Let's face it, they're just not good anymore. Da haben sie halt ein Spiel richtig verkackt und, also wir in dem Fall, und am Ende bist du halt doch Super Bowl-Sieger. Das heißt, ich glaube, mitten in der Saison ihn abzuschreiben, schwierig. Ich sag mal, er ist nicht mitten in der Saison, jetzt 8 Spiele drin, oder 8 Wochen hin, oder 9 mittlerweile. Das ist die 9. Woche.
Also 9 Wochen, jetzt kommt die 10. Woche. Die 9. Woche ist
kein Problem. Genau. Dass du halt jetzt noch so, ich sag mal, Spiele hast, wie die kommen beim Tom Brady normalerweise nicht vor. Wobei, es ist halt noch echt viel Zeit. Und wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Solange du halt irgendwie in die Playoffs kommst am Ende, dann ist es auch egal. Dann musst du halt erst, und dann die Giants haben es halt auch ein paar Mal gezeigt. Im Prinzip ist es völlig egal, wie du halt reinkommst, solange dich halt dann heiß läufst und selbst wenn du in der Wildcard bist, wenn du halt 4 Spiele gewinnst, gut, bist Super Bowl-Sieger und völlig egal, ob du irgendwie 9-7 warst, am Anfang, um reinzukommen, solange du drin bist, völlig wurscht. Von daher, Markus, ich glaube, da kann halt viel Wahrheit drin sein und ich meine, das werden wir alles sehen, dass die Statistiken, was du gerade gesagt hast, dieses, er hat noch nie 2-mal gegen denselben Gegner oder in der Division verloren im Jahr. Das stimmt, das war allerdings als Patriot, das war gegen die Buffalo Bills, das war gegen die Jets, das war gegen die Miami Dolphins quasi, halt völlig andere Liga oder andere Division, anderes Team, anderes Coaching, etc. Diese Statistiken, also jetzt nicht böswillig zu sein, aber fast uninteressant einfach, weil es halt komplett anderer Ansatz ist. Es ist ein komplett anderer Quarterback in einem anderen System, andere Mitspieler, andere alles. Und ist halt jetzt die Frage, oder wahrscheinlich kann die erst beantwortet oder wird sie erst beantwortet werden, wenn er als Spieler fertig ist. Wer war besser? Woran lag es? War es das Patriots-System? War es eine Division, die nicht so stark war? War es ein Coach, der überragend ist? Oder vielleicht auch nicht? Vielleicht war er der Bessere? Wie auch immer. Ich glaube, diese Fragen werden jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren beantwortet werden. Und keine Ahnung. Wie gesagt, einfach aus persönlichen Gründen wünsche ich ihm natürlich und dem Bucks in dem Fall halt auch viel Erfolg. Wird sich halt rausstellen, aber du hast halt recht, dass er zweimal gegen denselben Gegner verliert, unwahrscheinlich jetzt passiert, und dass er dann halt nach einer Niederlage nochmal verliert, ist halt auch statistisch gesehen eher unwahrscheinlich. Deshalb, ich glaube schon, dass der auf jeden Fall härter trainieren wird. Ich glaube, das ist ein Muss und gegeben. Aber wenn das funktioniert bei den Patriots, die halt echt hart gecoacht werden, die, ich sag mal, wo eine Mentalität des, ach, alle, da müssen quasi immer alles geben, sonst wirst du gefeuert. Wenn so eine Mentalität halt herrscht, ist es relativ einfacher, nochmal Druck auszuüben. Ob das bei den Buccaneers so ist, keine Ahnung. Ich kenne da kaum Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie deren, sag mal, Mentalität in geschlossenen Türen ist, ich glaube, wird sich ja da zeigen, wie how do you react to adversity? Ja, es hat dieses
Packen sie jetzt ein oder drehen sie jetzt quasi genau auf? Eigentlich geht's fast nur entweder oder.
Genau. Und ich meine, man sieht's bei den Giants zum Beispiel, dass sie trotzdem, meine ich zumindest, trotzdem, ich sag mal, in einer nicht so guten Saison statistisch gesehen, trotzdem halt immer nah dran sind, also punktemäßig, hätten quasi alle Spiele gewinnen können, aber auch, ich sag mal, die packen halt nicht ein, spielen immer noch hart, geben alles, und am Ende oft reicht's halt nicht, letzte Woche schon, aber ich meine, gut, die anderen Gegner können auch spielen, so ist es halt. Das ist halt jetzt die Frage, wie werden Tom Brady und die Buccaneers halt darauf reagieren, wie die Giants quasi, und sind auf der anderen Seite des Glücks quasi gewinnen oder wie die Jets und versuchen alles, um nicht zu gewinnen, keine Ahnung.
Ja, wie schon gesagt, ist nicht immer leicht, und wir sagen auch immer, gerade wenn man schlecht aussieht auf dem Platz, ja, der andere wird halt auch bezahlt. Ja. Man spielt halt nicht immer nur gegen Amateure. Aber wie schon gesagt, wir gehen weiter in die AFC East, und da hatten, glaube ich, meiner Meinung nach die Buffalo Bills wahrscheinlich mit ihre größte Hürde der Saison, denn sie mussten ran gegen die Seattle Seahawks. Wie schon gesagt, die Bills stehen auch da mit 7-2 nach ihrem Sieg gegen die Seahawks. 44-34 eigentlich auch gegen eine solide Seahawks-Defense. Es war vielleicht mit die höchste Bewährungsprobe, die es diese Saison gab, gegen die Seahawks, die ja selbst jetzt mit 6-2 da stehen, haben ja vorher auch nur einmal verloren. Das war in der Division gegen Arizona, soweit ich mich gerade nicht täusche. Und die Bills vorher auch nur zweimal verloren, und das gegen Top-Teams mit den Tennessee Titans in Woche 5 und dann gleich in Woche 6 nochmal gegen die Kansas City Chiefs. Jetzt aber hier, wie schon gesagt, Woche 9 gegen die Seahawks, ein Riesentest zu Hause und dann so viele Punkte auf die Anzeigetafel gebracht. Russell kam auch nochmal zurück am Ende, also es war wieder ein knappes Ding. Aber wie schon gesagt, in der AFC East sieht es fast so aus, als gäbe es einen, zumindest diese Saison. Das ist noch keine Dynastie und noch alles wie auch immer, aber auf jeden Fall 2020, wir leben im Jetzt und Now, sind auf jeden Fall die Bills spitze aus und sind deswegen auch ja weiterhin mit Abstand sogar am Top-Platz in der AFC East. Und glaubst du nicht auch, dass es fast, ich meine, klar, gegen Titans und Kansas City mussten sie auch schon ran, da haben sie verloren, aber ich glaube gerade so in der Mitte der Saison jetzt nochmal die Seahawks, war wahrscheinlich einer der Top-Bewährungsproben für die Bills nochmal, ne?
Ja, auf jeden Fall. Einfach gegen einen Russell Wilson zu gewinnen, schwer genug, so viele Punkte zu erzielen. Ich meine, 44 Punkte, Josh Allen, der Quarterback, ich meine, ich glaube, vier Touchdowns war es, glaube ich, erworfen zu haben. Irgendwie über 400, ja, 415 Yards jetzt zu erwerfen. Ich meine, da kannst halt nicht meckern. Das ist halt echt Wahnsinn. Und du hast halt erwähnt, seit 2-3 Jahren waren sie quasi Nummer 2 immer hinter den Patriots, und jetzt haben sie halt echt die Chance, sich auch ligaweit, sage ich mal, zu etablieren und halt auch gegen gute, sehr gute Titelanwärter-Teams wie die Seattle Seahawks sich quasi zu beweisen und halt auch echt deutlich zu machen. Also ich meine, du kannst ja nicht die Seattle Seahawks quasi eine Woche lang loben und dann, wenn sie verlieren, halt sagen, okay, gut sind sie nicht. Also klar, sind ein absolut Hammer-Team. Und mein absoluter Respekt. Aber ich meine, wir reden da schon seit ein paar Wochen drüber quasi, wie gut wir denken, dass die oder wie die Buffalo Bills halt sind. In dem Fall, ich meine, du hast halt recht, absolute Spitzenanwärter in der AFC. Und ich glaube halt mit den Steelers, mit den Chiefs, dass die Buffalo Bills da halt echt ganz oben sind. Und wer am Ende in welchen welchen Platz in den Playoffs einzieht, man wird sich zeigen, aber die werden mitmischen.
Und dann ein anderes Team der AFC ist, die jetzt inzwischen auch an zweiter Stelle stehen. Es gab ein Matchup zweier junger, aufregender Quarterbacks. Die Dolphins mussten ran gegen die Arizona Cardinals. Tour Time. Und es war Zeit, denn die Dolphins, angeführt von Tour, haben gewonnen 34-31 gegen auch Kyler Murray und ein sehr starkes Cardinals-Team. Dieses Jahr. Cardinals, muss ich sagen, auch für mich ein bisschen einer der Überraschungsteams dieses Jahr. Stehen wirklich verdammt gut da in einer, eigentlich mit der Top-Division der NFC West, aber mussten sich knapp geschlagen geben. Kyler Murray hat auch wieder 3 Touchdowns geworfen, 1 laufen. Ich finde, dem macht es richtig, richtig Spaß zuzuschauen. Aber Tua selbst super gespielt, hat alles das Game gemanagt, wie man es von ihm erwartet und verlangt. Und ich muss sagen, die Miami Dolphins gefallen mir, angeführt von B-Flow, Brian Flores, dem Head Coach, gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Hatte diese Woche auch ein Gespräch. Wir haben ja auch viele aus Patriots, jetzigen Giants rein, die ihn natürlich sehr gut kennen. Und da gab es noch vor ein paar Jahren so ein bisschen den Ansatz, naja, sehr viele Leute hauen aus Miami ab. Sie alle lassen sie gehen. Aber das war wirklich B-Flows Ansatz. Er hat gesagt, wer hier nicht sein will, geht weg. Ich muss keinen überreden, aber wer hier sein will, mit dem gewinnen wir auch. Und es scheint eigentlich bis jetzt ganz gut zu klappen. Und Tour bis jetzt auch ein relativ guter, solider Start in seine junge Karriere. Und vielleicht ist langsam der Football in South Beach, vielleicht wird er langsam wieder etwas wettbewerbsfähiger.
Ja, ich meine, du hast erzählt von, also ich ist jetzt, ich sag mal, Umschwung, klar, halt mit dem neuen Head, oder, zweite Saison, also neuer Head Coach, aber halt dann auch mal der Umschwung von wegen Coaches und alte Patriots-Spieler und Coaches gehen zu lassen, riskant, weil es sind halt Menschen, die du kennst, mit denen du auch irgendwie Vertrauen hast, aber halt da zu sagen, weißt du was, nee, du passt hier entweder nicht rein oder man weiß ja am Ende nie, wer, wo es quasi von ausgeht, ob es vom Coach, vom Head Coach, irgendwie vom Management, wie auch immer ausgeht. Und dann halt jetzt auch nochmal zu sagen, weißt du was, Tour, ich hau dich jetzt mitten in der Saison rein, spielst du und entweder verhaue ich dich mit zu viel Pressure und zu viel Druck etc. oder ich habe Vertrauen in dich, hoffe du gewinnst mir ein paar Spiele und mit dir wachsen wir zusammen. Und ich meine, bis jetzt keine Interception geworfen gegen die Cardinals. Jetzt haben wir das Spiel gemeistert, knapp 250 Yards erworfen.
Solide Performance.
Genau, einfach solide. Ja. Genau, jetzt nicht irgendwie grandios und alles, aber halt auf jeden Fall für einen jungen Quarterback gegen ein gutes Team, das zu managen, am Ende zu gewinnen. Ich meine, das ist am Ende das Einzige, was zählt. Punkte zu erzielen, wirklich alles gut. Und auch muss man echt sagen, dass man bis jetzt scheinen die Entscheidungen, die in Miami getroffen werden, die richtigen sind. Und ich meine, sie sind an zweiter Stelle, hast du halt schon erwähnt, positive Saison, also 5-3, ist auch schon was länger her in Miami. Normalerweise sind sie halt irgendwie an dritter Stelle, weil irgendwie ja jeder vor dem Jets fertig wird. Aber am Ende irgendwie nie gut genug, um in die Playoffs zu kommen. Und jetzt, ich meine, zumindest haben sie eine Chance und wer weiß, was passiert. Und ich glaube, mit Tour kann man da aufbauen. In Miami.
Und du hast nochmal gesagt, kurz super persönliche Leistung. Eine andere persönliche Leistung fällt mir gerade ein, musste ich auch nochmal kurz loswerden. Von Mike Tomlin, der Head Coach der Pittsburgh Steelers, hat seine ersten 14 Saisons als Head Coach immer bis jetzt mit einer Bilanz von 5 von einer 500er Bilanz abgeliefert. Wow. Also er hat zumindest immer 8 Spiele gewonnen in seinen 14 Saisons. Ich glaube, das hat erst ein anderer Head Coach genauso geschafft. Also der hat inzwischen den Rekord gleichgestellt. Und ich muss sagen, 14 Jahre lang Head Coach zu sein und dann nie eine Bilanz von schlechter als 500 zu haben, in 14 Jahren in Folge, also das finde ich wirklich eine absolut unglaubliche Leistung, weil gerade was Chancengleichheit betrifft, man kann nicht immer ganz oben mitspielen, aber zumindest nie ganz unten mitzuspielen, ist wirklich eine absolute Glanzleistung und die musste ich einfach nochmal ganz kurz erwähnen. Aber wenn wir ganz kurz von Head Coaches sprechen oder von Coaches, ich wusste, dass Bill Belichick immer manche gerade seiner Offense- oder Defense-Koordinatoren, er hat sie eigentlich nicht interviewen lassen für Head-Coach-Position. Gerade bei Brian Flores wollte ihn eigentlich nicht gehen lassen. Und deswegen kam auch Patrick Graham dann zu uns, denn er als Head-Coach jetzt bei Miami, Brian Flores hat nie gesagt, wenn einer eine Chance hat, woanders hinzugehen und zu interviewen, er lässt ihn immer gehen. Brian Flores ist ja auch noch der Defense-Play-Caller, deswegen Patrick Graham hat das nicht gehabt und ist deswegen dann als Defense-Coordinator und sogar Assistant-Head-Coach jetzt zu den Giants gekommen, wieder Anfang der Saison und hat auch hier jetzt das Play-Calling inne. Aber ja, hier ist noch die Überleitung zurück zu den Patriots, dann sind wir nämlich auch fertig mit der AFC East. Die Patriots haben gespielt gegen das schlechteste Team der Liga. Die New York Jets stehen inzwischen da mit 0-9. Die Patriots nach dem Sieg 3-5, haben aber richtig knapp das Ding nur umgedreht mit einem Field Goal wirklich in allerletzter Sekunde. 30-27. Und Sebastian, da habe ich mal, wie hast du dieses Spiel gesehen? Und glaubst du, da ging alles so mit? Hast du dir irgendwas vielleicht gemerkt, das ich auch vielleicht gemerkt habe? Wenn du weißt, worauf ich hinaus will.
Trevor kriegen sie nicht. Also wenn du darauf hinaus möchtest, das ist da der Kampf um, wer wird das schlechteste Team sein, wer kriegt den Clemson Quarterback und bereitet sich auf die nächsten 20 Jahre vor. Offiziell gibt's ja das Tanken nicht, wird ja keiner zumindest zugeben, dass die das machen. Ab und an ist es halt schwierig, sich vorzustellen, eine Dynastie für 20 Jahre, die gefühlt irgendwie, was war das, 9 Mal im Super Bowl standen, irgendwie sowas, auf einmal knapp gegen ein siegloses Team gewinnen, sich wirklich da ein zusammenstolpern, ich sag mal, die Saison ist ja noch nicht vorbei, man will ja nicht alles hier zunichte reden. Ich sag mal, der Anfang ist schon ein wenig holprig. Und mit Cam Newton, ich glaube, die ersten 2-3 Spiele waren ganz in Ordnung und dann ging es auch so ein bisschen bergab. Hat besser gespielt, fand ich am Montag. Zumindest den Ball hat nicht weggegeben. War akkurat in den kurzen Pässen zumindest. Und dann am Ende haben die Jets ja doch gesagt, oh, wir gewinnen, können wir uns nicht leisten. Wir wollen ja den ersten Pick in der Draft haben. Dann machen wir nochmal hier die Coverage auf und ja.
Da glaubst du, das ist, also du siehst es aus diesem Winkel eher, dass von wegen die Jets wollten eigentlich eher verlieren, damit sie weiter 0-9 bleiben, eigentlich sich den ersten Pick im kommenden Draft und einer der Top-Quarterback-Prospects, die wahrscheinlich, zumindest so wird es von außen betrachtet, in der letzten Jahre. Meiner Meinung nach aber wollten, glaube ich, aber die Patriots verlieren, denn sie wollten nicht, dass die Jets den Nummer 1 Overall Draft Pick haben. Okay. Und ich sag dir eins, letztes Jahr standen die Patriots auch verdammt gut da, haben dann in Woche 17, als es gegen Miami ranging, und es ging zwar noch ein bisschen um die Positionierung, Heimrecht und wie auch immer, haben da aber, und es ist auch immer komischerweise passiert, das auch immer genau in der Division, haben dann da auch zufälligerweise gegen die Miami Dolphins auch noch verloren als letzter.
Am
letzten Spieltag.
Und beim letzten Spielzug, war das nicht das Spiel, wo die...
Das weiß ich gerade nicht.
Das war letztes Jahr, aber egal.
Aber zumindest, dass Bill Belichick sagt, in meiner eigenen Division. Und eigentlich ist es ja schlau. Also man, er denkt nicht nur von Spiel zu Spiel, er denkt ja auch von Jahr zu Jahr und die nächsten 5 Jahre oder 10 Jahre. Und wenn er dann sagt, okay, Miami will unbedingt vielleicht Tour haben, sie mussten deswegen auch extra nach oben traden, geben andere Draftpicks wieder ab, sprich, das ganze Team sieht auch anders aus. Und jetzt Miami hat die Chance, sich Trevor Lawrence zu holen und hat vielleicht keinen Bock, diesen Typ jedes Jahr zweimal zu sehen, einer der besten Quarterbacks. Dass Bill sagt, oh, wenn ich es noch in der Division vielleicht schaffen könnte, dass meine eigenen Teams nicht die Top-Draft-Picks haben, vielleicht, es sieht eh nicht ganz so gut aus, die Saison, vielleicht tanke ich etwas, damit die Jets nämlich nicht den 1-Pick haben. Das glaube ich nämlich, mein Lieber. Was sagst du denn da dazu?
Dann wäre es ja fast schon Fraud, keine Ahnung, wie man es nennen mag.
Also, nee, aber, es ist ja eigentlich, andererseits gesehen, wenn du Bill Belichick denkt weiter und viel größer als, glaube ich, alle anderen. Und er weiß ganz genau, warum sollte ich riskieren, vielleicht zweimal im Jahr gegen Top-Athleten oder gegen Top-Talente zu ranzukommen. Wenn ich jetzt ein Spiel mehr oder weniger verliere, das macht die Saison jetzt auch nicht groß. Aber er weiß ganz genau, wenn die Jets einen Niederlage haben, dann ist auf einmal der Kampf um den Nummer 1 Draft-Pick ein ganz anderer. Denn dann haben sie nämlich noch ein paar andere Teams. Er weiß, vielleicht verlieren die Jets nochmal. Oder gewinnen sie nochmal. Und ich glaube, ich habe schon vor dem Spiel gedacht, oh, wow, dann aber eigentlich wirklich durch eine, gerade am Ende des Spiels, fast Einzelleistung von Cam Newton und der wirklich ja auch als Riesenmaschine ein Spiel manchmal umdrehen kann, mit mehreren Quarterback-Sneaks selbst gelaufen, sah auch, muss ich sagen, am Ende des Spiels richtig K.O. aus. Also der hat gekämpft mit Ach und Krach. Und ich glaube, das war vielleicht von Patriots-Seite zumindest mal nicht so vorgesehen. Und ich könnte mir da ein bisschen vorstellen, dass der super Taktiker und an alles denkende Bill sogar an sowas denkt.
Kann sein. Die Frage ist halt, wollen die Jets Sam Darnold, ihren Quarterback, mit einem anderen First-Rounder oder First-Overall in dem Fall ersetzen? Oder sie können halt auch sagen, okay, wir bleiben mit Sam Darnold, wollen aber das Recht quasi haben, den ersten Draftpick zu haben und ihn dann teuer vielleicht an die Patriots, wenn sie es machen würden, zu verkaufen für, keine Ahnung, 2.
Er hat noch nie nach oben getradet in einem Draft, in seiner ganzen Karriere.
Okay. Ja, dann.
Gut, dann aber ja, ich weiß, klar, auch eine Überlegung, wer weiß, vielleicht hat es auch noch nie gemusst, aber ich glaube auch nicht, dass es eine Sache ist, die er nie machen würde, wenn er merkt, es gibt die Möglichkeit.
Ja.
Aber das Erste, was ich gesehen habe, ich so, es kann doch nicht sein, Patriots tun sich so schwer, dann auch gegen die Jets, und da gab es ja auch gerade die Patriots komplett besitzen eigentlich die Jets. Sehen, letztes Jahr, wir erinnern uns dran, gerade gegen Adam Gase, hat er diesen Trickspielzug, aber diese kleine Trickery in dem Regelbuch noch ausfindig gemacht, dass wenn man ein Offsides macht am Punt-Team, die Uhr trotzdem weiterläuft, obwohl die Patriots mit gegenüber 30-0 vorne lagen, und er lacht noch an der gegenüberliegenden Seite. Und ich schaue mir das Spiel an und denke mir nur so, es kann ja wohl nicht sein. Und schaue dann noch nach und wir haben uns intern bei uns ein bisschen unterhalten. Dann sagt, ja, letztes Jahr war es genauso. Und dann schaue ich nämlich das Miami-Spiel noch. Ja, Woche 17, sie waren schon in den Playoffs und eigentlich verlieren sie dann gegen ein sehr schlechtes Miami-Team. Und ich denke mir so, alte Fuchs, wenn ich es einem zutrauen würde, dann auf jeden Fall diesem nicht mehr ganz so jungen Herrn.
Die Frage ist halt, sowas würde nie in einem Lockerroom diskutiert werden. Also es wäre nie
das ist zwischen ihm und ihm.
Genau, dass er halt irgendwie... Ich meine, das muss man halt irgendwie geschickt machen, von wegen, es kann halt, normalerweise ist halt der Offensive- und Defense-Coordinator, sagen halt die Spielzüge rein, etc. Und Bill und jeder andere Headcoach.
Aber ist nicht Bill der Defense-Playcaller? Dieses Jahr?
Sein Sohn, aber ich glaube, der hat dann noch so ein bisschen die Überhand. Wobei, da ist natürlich echt eine enge Beziehung. Man kann durch den Sohn halt auch, bestimmte Dinge vorgebe, die nicht unbedingt offiziell in einem Team-Meeting diskutiert werden.
Und ich sage nochmal, wenn es dein Sohn ist, was anderes als, ich meine, wir machen jetzt hier Verschwörungstheorien, aber wir sind ja halb Medien zumindest. Wir müssen ja alles abklappern, was so geht.
Von daher, also ist mir jetzt nicht durch den Kopf gegangen, bevor du es halt gesagt hättest. Wobei am Ende, wenn es halt so sein...
Wie Schuppen von den Augen, ne?
Keine Ahnung, weil dass du echt sagst, ich meine, sie können halt noch mit Ach und Krach irgendwie in die Playoffs kommen. Ich meine, ich erinnere mich 2009, als ich ein Rookie war, kamen wir auch so mit Ach und Krach in die Playoffs rein. Und während des Jahres war NFL Films war da und die haben so, keine Ahnung, wie das Ding heißt, so In the Life of or Bill Belichick, The Dynasty, keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Und die waren halt ständig dabei. Am Ende des Jahres, oder 2 Jahren, wenn auch immer das veröffentlicht wurde, gibt es jetzt irgendwie eine Szene, die haben gespielt, verloren. Vielleicht sogar gegen die Jets, aber auch egal. Und Bill sagt, es kann sogar seinem Sohn gewesen sein, aber ist eigentlich auch egal, aber er sagt, ich kriege sie einfach nicht dazu, so zu spielen, wie ich will. Er war sehr frustriert. Oder hat Tom, glaube ich, gesagt, dieses I just don't get them to play the way I want them to play. Also dieses, kriege das Team einfach nicht rum. Also er wusste da schon während der Saison, wir werden hier nicht alt, so nach dem Motto. Und haben auch eine mega Klatsche gegen die Baltimore Ravens bekommen in der Wildcard Round. Er wusste quasi schon, wo es hin. Und ich sage jetzt mal, von außen geguckt, weiß er das wahrscheinlich auch dieses Jahr, selbst wenn er mit dem erweiterten System irgendwie in die Playoffs kommt. Ich sag mal, AFC Champion zu werden, ist doch eher gering. Aber hey, wir haben auch Monate Zeit, wer weiß, mit Verletzungen und Trades nicht mehr, aber keine Ahnung, was da noch passiert. Aber ich meine, wie er halt selbst, er sagt, macht er jetzt schon halbe Entschuldigungen von wegen, ja, wir haben kein Geld und wir spielen nur junge Spieler und wir haben keine Ahnung.
Quatsch, ne? Haben wir schon mal gesagt.
Haben wir letzte Woche schon mal erzählt. Aber er sagt halt, ist nicht meine Schuld, sondern meine Spieler sind zu jung und können nix.
Also und du hast auch gesagt, man von wegen dieses Thema, sie spielen einfach nicht so, wie es will. Und oft ist es ja auch so, dass zum Beispiel ein Defense- oder Offense-Play-Caller muss ja auch gewisse Calls machen, aufgrund des Talents, das auf dem Platz ist.
Ja.
Also wenn er ganz genau weiß, er hat die super Coverage-Leute, kann er viel Man-Coverage spielen, 1-1, und dafür vielleicht mehr ein paar Blitzer schicken. Aber wenn zum Beispiel ja jetzt das talentmäßig ein bisschen dünner ist, spielt man vielleicht ein bisschen mehr Zone-Coverage, muss vielleicht mehr Leute droppen, nicht ganz so viel, wahrscheinlich eher so ein Four-Man-Rush oder deine Defense-Line ist sehr gut, da musst du weniger Blitzer schicken und diese Sachen. Und das hörst du auch, von wegen Coaches versuchen manchmal, hey, bekommen meine Spieler das hin, von der Athletik her, von der Technik, von der Denkweise. Und wenn du einfach als Coach merkst, oh, ich habe jetzt ein paar Mal diesen Call gemacht und sie bekommen es einfach nicht hin, vielleicht haben sie einfach kollektiv auch nicht das Talent, dann, wie schon gesagt, dann reicht es vielleicht manchmal bei den ganz großen Spielen einfach nicht, weil man muss halt manchmal einfach Man-Coverage spielen und wenn es deine Leute talentmäßig nicht können, dann sieht es halt auch einfach allgemein schlechter aus. Ich glaube, sowas ist auf jeden Fall ein Faktor und wie schon gesagt, die Patriots hatten die größten oder die meisten Opt-outs der Saison, die zumindest von den namentlichen größten Weggänge, also dass es nicht ganz so super laufen wird, konnte man ja schon fast vorhersehen, obwohl es eigentlich keiner richtig wahrhaben wollte, denn jeder denkt trotzdem, Bill schafft es irgendwie, denn er hat es ja in der Vergangenheit auch immer, aber vielleicht war einfach, inzwischen ist einfach zu viel und wie schon gesagt, es macht ja auch allein der Story wegen ein bisschen Spaß, etwas hier, die zumindest alle Nicht-Patriots-Fans, du bist wahrscheinlich langsam schon satt, über die zu reden. Aber Sebastian, du bist ja eh raus. Du
hast
die Ringe sind immer noch im Safe. Also es ist eigentlich wurscht.
Eigentlich egal.
Aber und deswegen jetzt auch diese Tom-Story da wieder. Gerade bei den Großen macht es natürlich mehr Spaß, an denen etwas mehr zu sägen, als von wegen, ja, okay, mein Team ist schon wieder schlecht. Na, ja, okay,
super. Kenn ich.
Zumindest das war eine Sache, die ist mir ein bisschen aufgefallen. Da wollte ich mal ein bisschen wissen, was du dazu sagst. Aber jetzt geht's auch gleich weiter. Wir haben Woche 10 vor uns und auch da gibt's noch ein paar Knüller, die kommen gleich auf uns zu. Denn, die Bills müssen wieder ran gegen die Cardinals. Cardinals, wie schon gesagt, super Team, Kyler Murray. Und da geht's gerade für die NFC West um einiges diese Woche, denn da geht's ein bisschen um die spitzeren Reiter. Die Bills müssen ran gegen die Cardinals. Da können sich die Cardinals langsam ein bisschen mehr nach oben arbeiten. Und dann Seattle gegen Los Angeles stehen da. Seattle, wie schon gesagt, mit 6-2. Und die Los Angeles Rams haben die Chance, zumindest mit den Seahawks gleichzuziehen. Denn mit einem Sieg hätten sie die gleiche Bilanz. Und gerade in der Division wird es vielleicht eine enge Kiste. Vielleicht siehst du da nach der Niederlage von Seattle, Russell hat gerade verloren gegen die Bills. Wir haben schon mal gesagt, diese Top-Quarterbacks, dass die zweimal hintereinander verlieren, ist eigentlich relativ gering. Oder glaubst du, dass LA, ich glaube, die haben ja auch das Hinspiel verloren, dass die es andersrum wieder sagen, hey, wir sind auch noch in diesem Race um den Vision-Sieg in der NFC West drin. Vielleicht siehst du zwischen den beiden Teams irgendwo einer vorne.
Da würde ich halt auch Seattle nehmen, du hast halt schon mal erzählt, von wegen zweimal hintereinander zu verlieren für erstklassige Quarterbacks halt einfach gering und ich glaube, dass man sich dann nach so einem, ich sag mal, nach einer Niederlage in den im Fall für die Seahawks sich dann irgendwie nochmal hinsetzt und sagt, was ist hier schief gegangen. Man geht da quasi nochmal zurück, sagen wir mal, ist ein Tackling-Issue. Auf einmal hat man halt in seiner Trainingszeit, nehmen wir 2,5 Stunden, wie auch immer, auf einmal nimmst du halt 15 Minuten und gehst nochmal halt über Tackling durch. Oder ein Field-Go- oder Kick-Return-Team, keiner Block in der Back, wie auch immer, auf jeden Fall kann man dann halt nochmal auf Dinge aufmerksam machen, die man, die vielleicht so ein bisschen übergangen worden sind nach einem Sieg, weil man vielleicht nicht ganz so konzentriert oder man wird halt ein bisschen gemeckert vom Coach, der einen quasi darauf aufmerksam macht und man hat ja gewonnen, von daher vielleicht sinkt es halt nicht wirklich ein und da in dem Fall glaube ich halt, dass Pete Carroll, also der Headcoach für die Seahawks, da nochmal einen richtigen drauflegt. Ich meine, der ist auch schon sehr lange dabei und weiß, wie man Teams...
Hat eine schöne Verteidigung bekommen.
Ja, und dann direkt verloren.
Da ist das Geld. Füße hoch.
Ja, genau. Aber in dem Fall glaube ich schon, dass sie da wieder siegreich sein werden. So.
Ja, wie schon gesagt, Woche 10 wird auch wieder heiß. Ich hoffe natürlich, dass Detroit Lions mal wieder ein bisschen besser spielen, denn gerade jetzt müssen sie ran gegen die Washington Redskins. Und das Washington Football Team, ich glaube, ich werde es nie in meinem Leben lernen. Gegen das Washington Football Team, also ich hoffe auf Detroit und dann, wie schon gesagt, die Dallas Cowboys haben die Bye Week und dann heißt es zu Hause im MetLife Stadium Giants gegen Eagles. Es geht so ein bisschen um die hart erkämpfte Spitze der Top-Division der NFC East.
Hab ich Top-Division gesagt? Du hast Top, aber nicht gemeint, verstehe. Gesagt, aber nicht gemeint. Ja. Ich sag mal, der Sieger ist noch nicht gekürt, sagen wir mal so.
Genau, so sehe ich das nämlich auch. Und einer muss ja gewinnen.
Einer muss gewinnen.
Might as well be us.
Siehst du mal.
So. Liebe Leute, es war mir wieder ein Fest. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit allen möglichen Insights und Quatsch mit Sebastian und mir. Ich sage liebe Grüße und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, also auf Wiedersehen.